Hat jedes Unternehmen einen Purpose, Frank?
Nein. Die allermeisten Unternehmen, die ich kenne, die haben ein Geschäftsmodell. Mhm. So, dann, das funktioniert auch manchmal gut und manchmal auch ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte gut, aber das ist nicht langfristig angelegt und ist auch nichts, was über sich hinauswachsen kann, weil es Gesellschaft und menschlich nicht bedeutsam ist. Ja, du kannst allen irgendwie irgendwas verkaufen.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon, im Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und unser heutiger Gast, der war ganz bestimmt schon mal in einem analogen Salon zu Gast. Vielleicht hat er so ein Format schon mal abgehalten, denn er beschäftigt sich zum einen sein ganzes Leben schon mit Kommunikation. Ich möchte fast sagen, er ist ein Kommunikator. Und er ist ein Netzwerker. Er hat das goldene Adressbuch, wenn ich das mal so sagen darf. Denn er hat sehr viele Jahre in der Kreativbranche verbracht, gestaltend an der Spitze einiger Unternehmen und ist dann in die Medienbranche gewechselt. Und heute beschäftigt er sich ganz intensiv mit dem Thema Purpose. Ihr wisst, wen ich meine. Es ist Frank Dobheide. Frank Dobheide ist heute bei uns zu Gast bei Good Work. Und ich sag, wie es ist. Ich habe mich tierisch gefreut auf ihn. Und tierisch starten wir übrigens auch gleich ins Gespräch. Ganz anders als vielleicht erwartet. Und wir reden ein bisschen darüber, was wir von unseren fälligen, pelzigen, vierbeinigen Freunden, sprich von unseren Hunden in Sachen Kommunikation lernen können. Ganz interessant. Bringt uns auch nochmal auf eine ganz neue Idee. Hört gerne rein. Und dann geht's aber los mit dem Thema Purpose. Und ihr wisst ja, als Good Work-Hörer, ich bin manchmal etwas hart im Gericht mit Purpose-Workshops und mit Purpose-Quests und so weiter. So wie Frank das aber erklärt, macht es total Sinn für mich. Und Sinn, by the way, ist auch ein großer Aspekt in dem, was ihn umtreibt. Sinn braucht Sinnlichkeit. Ihr seht schon, es wird ein Gespräch, das sei schon mal verraten, auf höchsten Flughöhen und doch ganz praktisch und einfach nachvollziehbar. Genau das ist die Kunst, die Frank versteht. Er ist kreativ, er versteht die Kreativen. Er sagt auch übrigens, Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Das ist der Titel seines sehr erfolgreichen Buches. Und 1000 gute Gründe, mit ihm ins Gespräch zu gehen. Jetzt sage ich aber erstmal euch viel Vergnügen bei der heutigen Folge mit Frank Dobheide. Und hier ist er, unser heutiger Gast. Herzlich willkommen bei Good Work, lieber Frank. Schön, dass du hier heute zu Gast bist.
Liebe Jule, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Das hört sich sehr spannend an. Ich bin aufgeregt.
Du bist, jetzt komm. Also, Charmeur. Du bist aufgeregt wegen dem Gott oder wegen der Kommunikation oder wegen den zwei großen Worten?
Wegen den zwei großen Worten und was mich jetzt hier bei dir erwartet.
Ja. Fasten your seatbelts, Frank. Fasten your seatbelts. Also.
Ready for takeoff, würde ich sagen.
Erste Frage geht raus, nämlich, wie bist du in den Tag heute gestartet?
Heute war ein Tag wie viele Tage. Morgens um 6.30 Uhr klingelt unser Wecker, der einen Fell hat und ne, einen Schwanz und bellt und hungert und raus will. So, dann geht's los. Ne, dann geht Frühstück machen los. Dann kommt die Familie ran. Dann kommen wir am Tisch. Dann schwinge ich mich mal um mein Fahrrad. Bin so kurz vor 8 hier. Guck, was in der Welt so los war mittlerweile. Und so um kurz nach 8 geht's los mit den ersten interessanten Meetings. Eine Familienunternehmen, was mit mir in die Anfänge ihres 400 Jahre alten Unternehmens eingetaucht ist, um mir ein Gefühl zu geben, warum, wieso, weshalb gibt's uns überhaupt.
Wie schön, da sind wir ja schon fast mittendrin beim Thema. Ich bleib nochmal bei deinem Wecker. Ich reite ja so gern drauf rum auf diesem Tagesstart. Also der Wecker, hat der digitale Qualitäten in dem Sinne, dass der wirklich genau um 6:30 bellt und schwanzwedelnd vor dir steht? Oder kann der Sommerzeit, Winterzeit, weil unser Hund kann das irgendwie nicht so richtig?
Also er ist eine Maschine. Er ist übrigens eine Sie.
Ach, er ist eine Sie. Ah, okay.
Er ist eine Sie, heißt Summer. Ich habe das Gefühl, das ist eine Maschine. Ich glaube, dann ist einfach das Nervenkostüm abgelaufen sozusagen. Sie muss aufsteigen und kann nicht mehr abwarten. Ich habe noch nicht erlebt, zumindest bewusst, dass sie jemals 7 wach war.
Das ist schon der Knaller. Und dann also sofort in die Puschen und aus dem Schlafi raus und dann geht sofort raus. Also dein erster Weg sozusagen am Morgen ist gleich in die Natur oder eher zum Fressnapf?
Nee, einmal kurz ins Badezimmer gucken, wie ich die Nacht überstanden habe sozusagen.
Noch alles da?
Dann zum Fressnapf, dann Tür aufmachen zum Garten, dann wieder hoch, duschen, schminken, kämmen, ne, alles was dazu gehört, ordentlich anziehen und dann geht's los mit Frühstück machen.
Ist das für dich so ein, ich weiß nicht, wie alt ist euer Hund?
4.
4, ja, also ähnlich für unsere, ja. Also ist das für dich so ein manchmal vielleicht nicht willkommen, aber ansonsten auch willkommene Struktur und Taktgeber in deinem Tag, dieser Hund, also jetzt am Morgen und auch sonst, weil diese Qualität können sie ja mit einbringen. Es kann auch nerven, es kann ja auch sehr schön sein.
Also ich habe diesen Taktgeber ehrlich gesagt nur morgens früh und am Wochenende und dann aber auch ausgiebig. Insofern ist mein Tag eigentlich schneller durchgetaktet. Da geben sie gar nicht mit. Aber was sie natürlich hat, sie hat schon so eine Ritualisierung am Wochenende. Weißt du, weil das macht man, da freut man sich auch drauf. Da ist man auch aus seinem Alltag raus, weil dann die Welt anders ist, weil du am Rhein bist, weil du im Wald bist, ne, oder so. Und das hat schon eine besondere Qualität, die auch durch den Hund ins Leben kommt.
Total, ja. Können wir viel lernen von denen. Ich hatte ja auch übrigens mal für den unwahrscheinlichen Fall, dass er irgendwie das jetzt hört, ich habe sogar mal Martin Rütter angefragt, ob er nicht mal Lust hätte, hierher zu kommen. Ich glaube, wir können eine Menge lernen von Hunden, auch in unserer Arbeitswelt. Was glaubst du? Kommunikativ wahrscheinlich? In Strukturen denken.
Also, ich bin nicht ganz so sicher, wie du bist. Also, ich finde, was interessant ist, Tiere, jetzt speziell Hunde, haben Charakter von Tag 1. Und man lernt interessanterweise auch Hunde, Charaktere, unabhängig von der Rasse zu lesen. Das ist ganz toll. Ich habe wenig Erlebnisse von Führung, Gruppenarbeit und so weiter, weißt du, Organisation. Vielleicht auch, also deshalb zweifle ich ein bisschen. Ich spüre aber auch zu Hause bei Kindern und Ehefrau die Faszination und Hingabe zu Martin Rütter. Bin nicht sicher, ob meine Frau ihn nicht geheiratet hätte, wenn sie den Hund und den Fernseher Ärger gehabt hätte. Aber ist ja nochmal gut gegangen.
Ja, ist nochmal gut gegangen. Nee, mir geht's eigentlich eher so um das Thema, und dann kommen wir auch tatsächlich mal zu deinen Themen und unseren Themen. Und da könnte eine Brücke sein, dass das ja, speziell bei ihm, ist es ja auch ein Entertainment-Programm, sind wir ehrlich, geht es ja viel mehr um menschliche Kommunikation. Und was ja die Tiere können, Hunde, ich glaube Pferde sind da noch krasser unterwegs, uns Menschen lesen. Und vor allen Dingen unsere Inkongruenzen, also in unsere inneren Widersprüche. Und da, wo wir jemand versuchen, ein X für ein U vorzumachen, ja, wo wir Dinge vorgeben, zu können, zu wissen, zu sein, die überhaupt nicht existieren, das dechiffrieren die Tiere ja sofort und lassen uns manchmal ganz schön doof und alt aussehen.
Also das machen sie und ich finde, es gibt einen anderen Aspekt noch, wenn ich dir zuhöre, dass man viel mehr spürt, wie sehr dein Verhalten das Gegenverhalten dann provoziert. Bist du aufgeregt, bist du entspannt, gehst du auf ihn zu, gehst du weg. Ne? Also hat es unmittelbare Auswirkungen. Das ist bei Menschen gar nicht so präsent immer, bei Hunden aber sofort.
Ja. Ja, und deswegen, also ich glaube, da ist, können wir was lernen. Naja, ich mache mir mal einen Knoten ins Taschentuch und mal gucken, ob er kommt. Jetzt bist du da und wir reden mit dir über, wie gesagt, die großen Themen. Ich pack noch mal ein bisschen was raus. Ich habe dich einfach nur als Frank Dobheide vorgestellt. Ich habe ja heute erst gelernt, dass du Frank Dobheide heißt und nicht, wie ich immer sage, Frank Dobheide. Nee, das P ist irgendwie verloren gegangen. Was mit dem What happened to the P?
Also im wahrsten Sinne des Wortes eine lange, lange, lange Geschichte. Wir haben einen sehr leidenschaftlichen Familienarchivar vor langer Zeit gehabt. Und der konnte nachweisen, dass dieses Wort Dobheide aus dem Französischen kommt. In der Nähe von Avignon gibt es noch ein Dorf, das heißt Opede. Und es fing damit an, dass Ur-Ur-Ur-Ur-Uropa Kreuzritter war. Und sein Sohn auch. Und sein Sohn auch. Und als Dankbarkeit haben sie damals dieses große Land gekriegt, wurden den Baronenstatus erhoben. Dann ist aber irgendwas schiefgegangen. In Frankreich gibt's keinen mehr von den Oppidis. Das Dorf gibt's noch. 700 Einwohner, das verfallene Schloss auch. Aber sie sind nach Deutschland gekommen. Nach Bielefeld. Mhm. Und so wurde aus Oppede Doppheide. Und deshalb hat man das Gefühl, es sind zwei Ps da, obwohl es nur noch eins bei mir ist.
Also siehst du, in deinem Ahnen, in deiner Ahnentafel ist der Kreuzritter und der bist du heute auch immer noch für das Thema Purpose. Das ist das, was dich aktuell umtreibt mit deiner Agentur Human Unlimited. Die hast du 2020 und zwar, ich glaube so, da gab es schon die ersten Corona-Fälle, also so zu einer, man könnte sagen, Unzeit, vielleicht aber auch genau zur richtigen Zeit gegründet. Ich packe nochmal ein paar Stationen vorher rein, damit wir einfach nochmal ein Bild haben. Du warst, bist in der Agenturwelt gestartet, warst lange Jahre Kreativdirektor bei Grey und hast auch einen Kommunikations-Background. Ich glaube, hast Kommunikationswissenschaften studiert, oder? Ist das richtig?
Sport.
Sport. Sport und?
Ich war an der Sporthochschule Köln, wie 5000 andere auch.
Wie übrigens Martin Rütter, siehst du?
So,
da haben wir ihn wieder.
Kölner. Und ähnlich wie Martin Rütter und ich auch, war schon klar, aus euch werden keine Lehrer, weil es gab die Lehrerschwemme. Und da haben sie so Pseudostudiengänge angeboten, zum Beispiel Sportjournalistik.
Ja, genau.
Und da bin ich erst zum Schreiben gekommen. Ich war der erste Jahrgang. Da gab es aber diese ganzen RTLs und Sat.1 ja noch gar nicht. Mhm. Also wäre ich Rheinische Post und hätte über TuS Garrat gegen TSV Benrath berichtet. Und so bin ich viel lieber in die Welt der Werbung geglitten, weil es unterschiedlicher, ne, kreativer, freigeistiger war. Mhm. Und ab dann bin ich da geblieben.
Also das Schreiben, das Sprechen, das Kommunizieren, das Kreativsein, das ist, beschreibt deinen Weg sehr gut. Du hast dann auch nochmal die Deutsche Markenarbeit gegründet, auch glaube ich eine Agentur war das, ja?
Ja.
Und bist dann in die Mitte des Journalismus gegangen, ja, zum Handelsblatt, warst dort Sprecher der Geschäftsführung. Da kommen wir auch nochmal im späteren Verlauf ganz sicher dazu, so deinen Weg nachzuzeichnen. Ich packe das nur mal hier, damit wir ein bisschen wissen, mit wem wir es zu tun haben, falls es nicht schon längst der Fall ist. Und dann eben aus diesem Medien-Mogul-Unternehmen, ja, raus in die Gründung wieder, Human Unlimited. Und ihr beschäftigt euch heute wirklich, du sagst, wir sind quasi ein One-Trick-Pony, wir haben ein Produkt mit dem Thema Purpose. Und deswegen kriegst du jetzt mal die größte aller denkbaren Fragen. Was ist, bitteschön, ein Purpose?
Also, der Purpose ist der zweitwichtigste Moment in deinem Leben.
Ah.
Das ist der Augenblick, nachdem du geboren bist und entdeckst, wofür gibt's mich überhaupt in der Welt? Und wenn du dich mit einer Sache in der Welt verbindest, weil du denkst, oh, das ist aber interessant und das ist bedeutsam, dann passiert was mit dir, dann können Menschen sogar Naturgesetze aushebeln und über sich hinaus wachsen. Und das kann der Mensch nicht alleine, das kann der auch in der Gruppe. Dann fühlt er sich nämlich 10, 100, 1000 Mal so stark. Und Purpose ist ein schreckliches Wort, aber nur, weil die Amis kein anderes haben. Das ist keine Zweckveranstaltung. Mhm. Durch das Land der Dichter und Denker haben wir schönere Worte dafür, Jule. Mhm. Der innere Antrieb. Weil es mich in meinem Inneren berührt. Wenn es noch wichtiger ist, wird daraus die Herzensangelegenheit. Wenn es richtig wichtig ist, bin ich beseelt von etwas. Weißt du, und in dem Moment, wo es mein Inneres berührt, passiert was. Dann bringen sich Menschen nicht mehr als Funktionsträger ein, sondern mit allem, was sie haben. Fingerspitzengefühl, Kampfgeist, Durchhaltewillen, such dir irgendwas aus. Das erfüllt ein, anderes schönes Wort, und sorgt dafür, dass Dinge vorangetrieben werden, ne? Dass Undenkbares auf einmal möglich ist und dass man die Sinnhaftigkeit des täglichen Tuns ein Leben lang spüren kann.
Sinn und Sinnlichkeit, die Sinne, ja, das ist ja eine Verbindung. Wir denken ja bei Sinn oft an etwas sehr Abstraktes. Dabei, wenn wir an unsere körperlichen Sinne denken, ist das ja durchaus dann auch was haptisch Erlebbares.
Das ist sogar lebenswichtig. Also Jule, danke, dass du darauf hinweist. Sinn braucht Sinnlichkeit. Wenn es nicht spürbar ist, wenn es mich nicht berührt, dann ist das nicht mein Thema. Mhm. Kann man damit auch Geld verdienen, kann man sich auch durch Disziplin ein paar Jahre lang irgendwie in dem Job halten, dann ist es aber nicht dein Thema. Damit fängt es an. Mhm. Wenn es dich nicht immer wieder berührt, weil du es fühlst, weil du es schmecken kannst, weil du es sehen willst, was auch immer, dann wären deine Sinne nicht genährt. Und jetzt guck in eine Zeit wie unsere, da fällt dir auf, alle Menschen können schlechter sehen, können schlechter hören, können schlechter schmecken. Sprachlich werden wir auch nicht immer redegewandter und wir können uns sogar räumlich schlechter verorten und lagern das aus.
Ist das so? Das können wir wirklich schlecht? Also ich meine, ich kann jetzt heute schlechter sehen als vor 10 Jahren. Ja. Das hatte ich jetzt eher dem Alter zugeschrieben. Aber ist das so? Liegt das daran, dass wir früher anfangen, Hilfsmittel zu nehmen, dass wir zu viel in diese viereckigen Dinger klotzen?
Ja, und zwar schon
in jungen Jahren. Dass wir uns entsinnlichen?
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, wie viel Geschmäcker, kleine Kinder, kriegen die denn noch? Gehen die noch über den Magen? Was stecken die sich heute alles noch im Mund? Oder auch nicht mehr, weil Eltern da hinterher sind. Wie fühle ich mich eigentlich draußen in der Natur? Wann frieren wir jemals? Wann werden wir wirklich mal richtig nass? Passiert ja gar nicht mehr, weißt du? Und insofern degenerieren unsere Sinne. Wir lagern die auch aus. Also ich habe 3 Kinder. Wenn du sagst, wie ist denn das Wetter? Ja, dann gucken die auf die App. Wenn du sagst, wie hast du denn geschlafen? Dann gucken die auf die App. Dann sag ich, sag mal, bist du gut in Form? Dann gucken die auf die App, wie viele Schritte die gemacht haben. Und dadurch verliert man das Gespür für sich selbst. Und das hat natürlich auch viel mit Sinn und Sinnlichkeit zu tun. Und da setzt es eben auch an.
Oh, da gehen
auch Unternehmen übrigens.
Ne? Ja, auch da kommen wir definitiv gleich dazu. Ich sage jetzt erstmal schöne Grüße an meinen Mann, gehen raus, der nämlich, wenn ich sage, oh, hier ist aber kalt draußen, sagt er, kann nicht sein, sind 21 Grad. Weil er auf seine, sag ich, also.
Mein Handy lügt nicht.
Genau. Gut. Also bei dem, was du jetzt beschrieben hast, ja, gekauft. Nehme ich dir alles genau so ab und finde ich auch sehr schön, wie du es hergeleitet hast. Es gibt ja im Japanischen dieses Modell des Ikigai, das wird dir was sagen, ja. Ist das sehr ähnlich,
ja,
und fast genau das Gleiche oder ist es im Prinzip das? Wie betrachtest du das?
Also, es ist auf jeden Fall sehr ähnlich. Es ist sehr klug und man hat das Gefühl, da sind viele hunderte von Jahren Sensibilität reingeflossen. Purpose, so wie wir es betreiben und im Augenblick verstehen, ist nicht ganz so elegant und nicht ganz so menschlich. Warum? Weil wir es auf die Geschäftswelt übertragen, weil es funktionaler wird damit, weißt du?
Ja.
Aber trotzdem ist es sehr ähnlich und kommt aus der gleichen Denk- und tiefmenschlichen Erlebniswelt.
Ich finde das ganz spannend. Wir haben, also mein Mann und ich, wir haben relativ viel Kontakt, also was heißt vor allen Dingen mein Mann beruflicherseits nach Japan. Und er hat dann auch vor einigen Jahren mal gefragt, wie ist denn das so eigentlich mit diesem Ikigai? Ja, also für diejenigen, die das jetzt hören und sagen, was ist denn Ikigai? Also es ist im Prinzip übersetzt der Grund, wofür ich morgens aufstehe. Das ist ganz tief in der japanischen Kultur und Tradition verborgen, dass die Menschen, jeder Mensch sich damit auseinandersetzt. Und das ist etwas zutiefst Persönliches. Das wird sogar eher als fast was Intimes empfunden. Ist auch nicht die Idee, dass ich das irgendwann exakt finde, sondern das ist wie so eine Art Lebensmission, auf der ich mich bewege, die mit der sich jeder Mensch beschäftigt. Die Vorstellung, daraus einen Prozess zu gestalten, weil es sind 4 Fragen, die Ikigai stellt. Also was kann ich, was liebe ich? Also was kann ich richtig gut, was liebe ich? Ja, sind 2 Paar Schuhe. Was braucht die Welt? Ja, und wofür werde ich bezahlt? Ganz simple 4 Fragen. Und in dieser Schnittfläche zwischen den 4 Fragen, dort liegt eben nach dieser Vorstellung Ikigai. Und jetzt, das wollte ich noch ganz kurz anmerken, sagte dann der Kollege von meinem Mann oder Geschäftspartner, es ist sehr unjapanisch, daraus einen Prozess zu schüren und das in Workshops zu verkaufen, was ich jetzt übrigens häufiger in Deutschland sehe. Also es ist ein kulturelles, tief persönlichkeitsentwickelndes Momentum, was die Menschen dort leben und eben nicht, sorry my French, ein verschissenes Business-Tool. Und das finde ich ganz spannend. Aber bei allem, was wir bis jetzt besprechen, von Excel und Co. habe ich da jetzt noch nicht viel gehört. Und wenn wir über Purpose reden, reden wir ja ganz oft genau darüber im Unternehmenskontext. Also wie kam denn das, was du jetzt so auf einer menschlich nachvollziehbaren Weise beschrieben hast, in die Unternehmenswelt reingeschwappt? Gab es da so einen Moment, vielleicht auch, wann du es mal entdeckt hast, dass man auf einmal sagte, so müssen wir mal drauf schauen?
Also ich war Chairman von Gray, der größte Kunde war der größte Werbetreibende der Welt. Procter & Gamble war auch in Deutschland der dominierende Kunde. Der gab damals, Jule, 3 Milliarden Dollar für Werbung aus.
Heute das ist eine Stange Geld. Wahnsinn.
Ja. Sie hatten aber 1100 Marken und haben gesagt, selbst mit 3 Milliarden Dollar kannst du die nicht alle bewerben. Welche schieben wir nach hinten ins Regal, welche bleiben vorne? Und haben 3 Jahre lang übersucht über alle Kategorien, welche Marken wachsen eigentlich am schnellsten. Also mindestens 30% schneller als Nummer 2, 3 Jahre lang hintereinander. Und dann gucken wir mal, gibt's ein Muster. Und jetzt musst du dir die Mentalität der Procters vorstellen. Keiner gibt so viel Geld aus wie wir. Wir sind Amis, wir wissen sowieso alles besser. Wir haben es hochprofessionalisiert. Und siehe da, in den Top 30 war keine Procter-Marke.
Ui,
ouch. Auf 32 war Pampers. Und dann wurden sie aber nervös, um zu sagen, sag mal, die Apples, die Googles, die Veuve Clicquots, die Red Bulls, was haben die denn, was wir nicht haben? Und ganz am Ende kam eine simple Erkenntnis, die sagte, it's not about what people buy, it's what they buy into. Mhm. Und sie haben gesagt, wir müssen größer als das Produkt werden. Und wir sehen uns als Purpose Brand. Und sie haben es dann so ernsthaft gemacht, um zu sagen, nicht mehr Ersatzflüssigkeiten in Windeln schütten, sondern was wollen Eltern für Säuglinge weltweit, dass denen gut geht. Also kauf eine Pampers-Packung und wir impfen irgendwo ein Kind. Ne? So. Also so kam Purpose in meine Welt. Das war wirklich noch Werbung. Das hat
also
gut,
und Marketing, genau.
Und Marketing. Also, das hat gut funktioniert, aber es wurde zur Marketingmasche, zur Verkaufsmasche. Krombacher rettete den Regenwald und jeder Leberwurstverkäufer und so hatte auf einmal einen Purpose. Und da hat er sein schlechtes Image her.
Ja, klar.
Total. Es ist aber ein tiefmenschliches Prinzip. Und der Vater des Purpose ist auch ein Held. Das ist Viktor Frankl. Mhm. Also für die, die noch nichts davon gehört haben, 1905 geboren, Mediziner, Psychologe, lebte in Wien, aber er war auch Jude. Und was passierte? Die Nazis packten ihn und sperrten ihn nach Auschwitz. 4 Jahre war er im KZ, dann wurde er befreit. Und 4 Wochen nach seiner Befreiung schrieb er das meistverkaufte Psychologiebuch ever. Man's Search for Meaning. Was hat er gemacht? Er hat gesehen, was lässt Menschen selbst in Auschwitz überleben? Es ist nicht, dass die Jungen überleben, die Alten sterben. Nicht, dass Frauen überleben, Männer sterben. Sondern die, die immer noch einen Sinn hatten, an dem sie sich festhalten konnten, konnten unglaubliche Kräfte aktivieren. Und zwar so, dass ich das als Mediziner gar nicht erklären kann. Wann fallen dir Zähne aus, wenn du keine Vitamine hast? Daraus hat er die Erkenntnis der Sinntherapie, der Logotherapie entwickelt, was wir heute als positive Psychologie kennen. Also insofern kannst du diese Vorgehensweise, die aus dem Marketing kommt, die Strukturiertheit schon nutzen, um große, komplexe Organisationen, wo es nochmal vielschichtiger ist, ein bisschen zu strukturieren und dem Kern vom Kern und was braucht die Welt und wie geht das mit dem zusammen, was uns allen wichtig ist, zumindest mal näher kommen. Und das hilft dann doch.
Und er sagt ja auch sehr schön, es ist ja nicht unbedingt so, dass dem etwas ein Sinn innewohnt, sondern dass wir den Sinn geben, ja, dass wir den Sinn geben und ihn für uns darin entdecken. Und das ist ja auch zutiefst eine menschliche Qualität, die wir, glaube ich, so ist unsere Annahme als Einzige haben, auch diesen Sinn zu geben. Wissen wir ja nicht, um nochmal wieder einen Querverweis zu den Hunden zu machen, ob die das auch tun. Aber nehmen wir es jetzt einfach mal als gegebenen Fakt hin, dass wir diesen Sinn etwas zusprechen. Also dann kann es ja ehrlicherweise auch nicht darum gehen, den Sinn zu entdecken im Sinne von, ich muss nur lang genug suchen, dann werde ich dieses Osterei schon irgendwo im Nest finden. Sondern wie finde ich ihn denn, wenn er doch durch Geben entsteht.
Also du findest ihn schon in dir. Und ich glaube, man muss ihn sich erspüren, erfühlen. Erarbeiten ist jetzt falsch, ne? Aber geht trotzdem in die richtige Richtung. Es gibt 3 große Wege. Es gibt Menschen, die sind von Natur aus für irgendwas geboren. Fußballgott, Fotomodel, Zahnärztin, such dir irgendwas aus. Die kennen wir auch. Also es gibt solche Menschen, wo du denkst, genau das ist, ja, er ist in seinem Element, wenn er das macht. Ne?
Sind technisch gesehen Anfänger, weil die haben es ja leicht.
Die haben es leicht, deshalb gibt es davon auch so wenige, aber es gibt sie. Dann gibt es andere, das sind auch wenige, die erleben was Dramatisches und alles wird neu kalibriert und sie sagen, das ist nicht wichtig, darum geht's. Und dem Thema verschreibe ich mich und meinem Leben. Naturschutz, Tiere, alte Menschen, such dir irgendwas aus, ne? So. Auch ganz wenige. Die allermeisten entdecken was, wo sie denken, das, was die Jule macht, ist interessant. Ich finde das auch wichtig. Da würde ich gerne mitmachen. Die wollen mitmachen. Aber trotzdem spüren die was. Schon im ersten Moment, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen. Und das gibt dir einen Indikator. Du hast das irgendwie am Anfang schön erzählt mit dem Freilegen und das Bild wird schärfer. Mein Bild wäre dieser Holzklotz, wo du mit deinem kleinen Messerchen anfängst, weißt du, und das Bild wird immer klarer und klarer und klarer und du verbindest Punkte, die logisch erstmal nicht zusammengehören, aber in der Rückwärtserzählung oder aus der Distanz betrachtet, ergibt es auf einmal doch ein Bild und ein Muster.
Jetzt haben wir ja ein Problem, weil ich kann mir das sehr gut vorstellen oder ich kann da sehr gut mitgehen, wenn ich über meinen eigenen Purpose oder eines Individuums nachdenke. Wenn wir über den Unternehmenspurpose sprechen, haben wir ja schon mal das Problem, wir müssen das ja dann irgendwann auch vergemeinschaften.
Ja.
Also da geht es ja schon darum, haben wir alle das gleiche Bild davon. Ja. Das stelle ich mir als den besonders anspruchsvollen Part vor.
Ja, genau. Und also wenn sich dein Interesse, dein innerer Antrieb nicht in irgendeiner Form verbindet mit dem, was das Unternehmen tut, dann wird's nichts.
Dann wird's nichts. So.
Dann wird's nichts. Dann kann man das ein paar Jahre durchhalten, dann wird man manchmal krank, was viele werden, weißt du, so. Dann wird's irgendwann mühsam, aber dann wird's nicht. Dann ist auf keinen Fall ein erfülltes Leben und es auf keinen Fall hält man das lange gesund durch. Es muss aber nicht deckungsgleich sein, weißt du, sondern du sagst, ich glaube, das, was wir tun, ist bedeutsam für die Welt, für die Gesellschaft, für einzelne Menschen, was auch immer. Und da möchte ich mitmachen, weil sich dadurch die Kräfte erhöhen. Dann muss ich das hier nicht alleine am Mikro machen, sondern einfach die Fischerchöre, weißt du, und 100.000 Menschen singen das gleiche Lied. Das fühlt sich schon mal anders an. Und irgendwie finde ich das auch toller, dass wir so viele sind, ne? Und dass die Kraft auf einmal spürbar wird. Da schließen sich Menschen einer Sache an. Und das funktioniert schon ganz gut. Und dann hat jeder seine andere Stimme. Der eine ist Bass und Bariton und Tenor und so. Der eine mag auch lieber die Musik und der andere die. Aber das ist egal. Weißt du, trotzdem würdest du sagen, es gibt etwas, was größer ist als ich. Ich finde das bedeutsam und ich möchte Teil davon sein.
Teil davon. Das muss ich vertragen mit dem, was in mir ist.
Ganz genau. Da
muss ich vertragen, nicht deckungsgleich sein. Ja. Okay. Akzeptiert. Hat denn jedes Unternehmen, klingt nach einer rhetorischen Frage, ich stelle sie trotzdem mal, hat denn jedes Unternehmen einen Purpose? Oder kannst du sagen, naja, ich rede hier immer gern von Schraubenhuber und Co. KG. Ganz ehrlich, der Purpose ist Schrauben machen. Lass uns bitte nicht mehr reininterpretieren, als er ist. Es ist einfach nur ein Maschinenbauunternehmen. Hat jedes Unternehmen einen Purpose, Frank?
Also nein. Die allermeisten Unternehmen, die ich kenne, die haben Geschäftsmodell. So, dann, das funktioniert auch manchmal gut und manchmal auch ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte gut, aber das ist nicht langfristig angelegt und ist auch nichts, was über sich hinaus wachsen kann, weil es Gesellschaft und menschlich nicht bedeutsam ist. Ja, du kannst allen irgendwie irgendwas verkaufen. Sollte jedes Unternehmen einen Purpose haben? Ja, auf jeden Fall. Weißt du, und wenn du mal guckst, die Menschen, die wir kennen, wo du sagst, die sind beseelt von dem, was sie tun. In Düsseldorf gibt's den Bäcker Hinkel. Da stehen Menschen samstags morgens Schlange vor dem Laden, um Brötchen zu kaufen. Wo du denkst, das würde heute auch Convenia gehen, ne? Lass dir von Gorilla was bringen. Nee, warum? Weil irgendwie hat man das Gefühl, er ist zum Bäcker geboren. Er macht das mit Lust und Liebe. Die schmecken natürlich auch gut, aber da ist mehr. Man hat fast das Gefühl, als würde was von ihm auf die Brötchen überspringen. Auch in der Art und Weise, wie er dahinter steht und wie er darüber redet und so. Jacek, unser Handwerker hier im Büro, der hat viel mehr, Abertausende von Fotos von Duschtaschen, Armaturen, Einbauküchen, Terrassenmöbeln irgendwie auf seinem Handy, nicht von seiner Frau und seinen Kindern, weil er so beseelt ist von dem, was er jemals gebaut hat in seinem Leben und eingebaut und umgebaut. Würde man den immer wieder beschäftigen? Ja, total. Macht das einen Unterschied? Jetzt ist er ein Handwerker, ja, glaube ich, 7 Mann beschäftigt, auch gar nicht groß. Ja, und ich glaube, Menschen werden viel sensibler, auch zu dem Beitrag der Unternehmen für das große Ganze und jeden Einzelnen, dass das der große Stecker ist, den sie ziehen können und Unternehmen dazu zwingen können, sich anders zu verhalten. Weil überraschenderweise ist der Mensch die entscheidende Variable jeder Erfolgsformel. Und wenn du die nicht mehr an deiner Seite hast, weil die Mitarbeiter sagen, ich habe mit dem Laden und mit dem, was ihr tut, nichts zu tun. Wenn die Kunden sagen, das, was ihr immer kriegt, billiger woanders. Und wenn die Gesellschaft sagt, euch brauche ich schon mal nicht, dann wird es schwer.
Es ist eine Frage, die in die Zeit passt, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Also wenn du aber sagst, es hat nicht jedes Unternehmen zwangsweise einen Purpose, ja, sondern viele haben einfach ein Geschäftsmodell. Du sagst, es würde aber jedem Unternehmen gut zu Gesicht stehen, ja, es wäre sinnhaft. Und wenn wir jetzt uns auf den Weg machen und sagen, wir finden jetzt mal einen Purpose für dich. Das Problem ist ja, wir kriegen das ja mit, wenn das nur vorgeschoben ist. Da sind wir ja, da lassen wir uns ja nicht hinters Licht führen, oder? Das kommt doch immer raus. Also von daher ist das ja ein verdammt haariges Unterfangen. Jetzt trittst du mit Human Unlimited dafür ein, zu sagen, wir finden deinen Purpose oder wir sprechen drüber. Bist du auch manchmal in der Situation, wo du sagst, komm, abpfeifen, das wird nichts mehr. Also ganz ehrlich, manchmal müsste man sich ja die Frage vielleicht auch stellen und sagen, Jungs und Mädels, ganz ehrlich, da ist nichts.
Also, hatten wir bis jetzt nur ein einziges Mal. Warum? Einmal die Unternehmen, die zu uns kommen, kommen nur zu uns, weil sie Schmerzen haben. Weil Dinge nicht mehr funktionieren, Geschäftsmodelle nicht mehr, das Employer-Thema nicht mehr. Die alten Geschichten von früher will auch keiner mehr hören. Die nächste Generation braucht ihr eigenes Thema. Die haben so viel Unternehmen gekauft, wie wird man wieder eine Einheit? Weißt du, also da ist wirklich schon Schmerz im Raum. Die wissen, die müssen sich ändern und die müssen was ändern an dem, wie und was sie überhaupt tun. Dann ist schon mal einfacher. Wir treten ja nur an, wenn die Person an der Spitze sagt, ich hänge meinen Kopf in die Schlinge, ich mache das zu meinem Thema. Nicht ich mache irgendwie mit, sondern ich mache das zu meinem Thema. Aber einmal war es so, das war ausgerechnet so eine Beratungsgesellschaft, die hat eine Menge von Partnern und so, auch nicht so leicht im Zaum zu halten. Und ich glaube, in dem Prozess selber haben sie sich und uns was vorgemacht. Also gar nicht so ganz bewusst, aber sie haben sich schöner geredet und so. Und dann kommt was raus, was krumm und schief ist. Da war sofort Sand im Getriebe. Das war mühsam für alle. Und dann haben wir es gezwungenermaßen gestoppt. Also beide Seiten jetzt nicht, wir glorios. Aber weil man dann nicht ehrlich zu sich selbst ist oder so in dem System verhaftet ist, dass es keine Chance da gibt, rauszublicken. Vielleicht ist interessant, einmal zu verstehen, was sich wirklich ändert, weil du hast die wichtigste Frage am Anfang gesagt mit Ikigai. Unternehmen, zumindest die letzten 100 Jahre, sind auf Optimierung und Effizienz geprägt. Das heißt, wir machen das, was wir immer schon gemacht haben, aber jetzt mal schneller, mal günstiger, mal weniger kostspieliger.
Genau.
Mercedes baut immer noch Autos. Nicht auf die Idee gekommen, dass sie was anderes machen können. Und du siehst ganz viele Dinge, von denen Deutschland irgendwie heute noch profitiert. Die Filtertüte, die Kopfschmerztablette, die Autos, ne, das ist immer vor 100 Jahren empfunden worden. Und danach ist es nur noch optimiert worden. Da ist der Blick aber auch immer enger geworden. Also alle Unternehmen wissen, was sie es machen. Ein paar wissen auch, wie sie es machen. Keiner weiß, wofür. Und das ist eine ganz andere Frage. Die Frage, die du gesagt hast, die wir auch fragen, ist, was braucht die Welt? Nicht, was braucht der Kosmetikmarkt in Düsseldorf, Karlstadt. Nicht, was braucht der Zeitschriftenmarkt in Norddeutschland. Weißt du, so. Und vielleicht ein Beispiel, einer unserer Mandanten ist Renier. Medienunternehmen, 1 Milliarde Umsatz, 7000 Menschen, 190 Jahre am Markt, die siebte Generation, Michael Renier führt das. 400 unterschiedliche Zeitschriften, also viele so Freizeitzeitschriften. Ne? Und aber auch Plattformen, so wie heißt in der Schweiz anders, aber Stepstone und Autoscout und Check24 und Daten natürlich. Und jetzt guckst du, was machen die seit 190 Jahren und was predigen sie seit 190 Jahren? Information. Und der Wert in ihrer Vorstellung ist Informationsvorsprung. Wenn du aber die Frage stellst, was braucht die Welt? Gibt es ein Bedürfnis? Dann wird dir keiner sagen, ich brauche mehr Information. Und wie immer, wenn es was zu viel gibt, zum Beispiel Information, ist das nichts mehr wert. Gibt es ein Bedürfnis? Ja. Jule und ich, wir leben in anderen Städten. Wir gehen in andere Restaurants. Wir gucken andere Sendungen. Was hält uns eigentlich zusammen, Jule? Das ist nicht die Information, das ist das Interesse an der Welt und am Gegenüber. Also eure Aufgabe der Zukunft ist nicht die Information, das ist das Wie. verstehen wir schon. Das Wofür ist, dass ihr das Interesse an der Welt und dahinter hochhaltet. Da gibt es nicht viele Unternehmen, die das können. Und auf einmal kriegst du einen gesellschaftlichen Auftrag, kriegst ein bisschen anderen Blick auf das, was du tust, kriegst ein bisschen anderes Narrativ, mehr Wahrnehmung und innovativere, neue, frische Gedanken. Und so ist es fast immer.
Jetzt drängt sich ja ein Wörtchen auf, von dem ich weiß, dass du es, glaube ich, so doof findest wie ich. Nämlich die Frage, warum?
Ja.
Warum ist die Frage, warum, doof?
Weil sie falsch ist. Weil sie uns das in die falsche Richtung denken lässt. Wo kommt das her? Das Warum? aus Google Translate. Also Simon Sinek war mal ein Vorreiter im Thema Purpose. Ne? Mhm. So, der hat die Welt überschwemmt mit seinem TED-Talk. Und der hat die Frage Why gestellt. Und Google Translator hat Why übersetzt in Warum. Im Deutschen führt aber Warum zum Blick nach hinten. Jule, warum hat das hier nicht geklappt mit dem Termin? Warum hat die Technik nicht funktioniert? Warum, ne, hat sich keiner dafür interessiert, dass wir hier reden?
Genau. Warum hast du das so gemacht?
Ja.
Und zack, Vorwurf.
Ja, du suchst immer nur den Schuldigen. Wofür ist die richtige Übersetzung? Dann guckst du woanders hin, nämlich nach vorne. Du sagst, für wen und für was machen wir das? Dann kriegst du auf einmal die Kräfte zusammen und denkst und ganz anders und kommst zu ganz anderen Lösungen. Und insofern darf man im Thema Sinnhaftigkeit die Frage, warum nicht stellen, sondern wofür, und dann kommt man auch wohin.
Ach, da ist Wasser auf meine Mühlen, denn komme ja aus der Sozialforschung und das war so mit das Erste, was ich gelernt habe. Niemals, niemals warum fragen, weil es ist rationalisierter Käse, den du rauskriegst, weil es unterstellt genau, dass es nur die eine Antwort darauf gibt. Und dass es nur darum ging, diese Antwort herauszufinden. Und die ist natürlich immer rückwärts gewandt. Rationalisierter Quatsch, kommen wir nicht weiter. Also wozu?
Dürfte ich da mal einhaken, weil es auch Wasser auf meine Mühlen ist, das Thema Ratio.
Ja, unbedingt.
Weil man, ich glaube, einmal klar machen muss, wie gewaltig das System ist, das sich etabliert hat. Also wie kam das in unsere Welt mit Plato? 2500 Jahre. Da gründete er die erste Uni, die Akademia in Griechenland, und brachte die Ratio in die Welt. Und in der Akademia gab es dann, wie wir wissen, Mathe und Bio und Physik und Chemie und die Naturwissenschaften, und hat natürlich die Entwicklung der Welt tierisch nach vorne getragen. Die Ratio machte undenkbare Dinge denkbar. Und dann hat die aber wie so eine Art Selbstbewusstseinsschock gekriegt. Und sie wurde zur Ultima Ratio. Alles, was nicht mehr rational erklärbar war, ist verboten. In der Welt der Wirtschaft. Weißt du, wenn ich dir rational nachvollziehbar erklären kann, warum das mit den 5-Jahres-Plänen nicht geklappt hat, alles fein. Wenn ich sage, Juli, ich hatte so ein Bauchgefühl, dann wird's immer eng. Und das führt dazu, also die Chefsessel, alle Industrien, alle Unternehmen seit vielen Jahrzehnten sind BWLer, sind Juristen, sind Ingenieure. Die haben die gesamte Wirtschaftswelt dazu gezwungen, die rechte Gehirnhälfte ist angeschaltet, die linke ist abgeschaltet. Wir gucken auf jedes Problem der Welt rein logisch. Wir gucken so, als könnte man das wie eine Mathematikformel lösen, und es gibt eine richtige Antwort. Und genauso ist es eben nicht.
Ja, das ist unterkomplex auf jeden Fall. Ja? Und vor allen Dingen ein ganz großes Potenzial und Areal wird nicht genutzt, wird nicht angezapft.
Die Hälfte, also wenn du sagen
mindestens,
wir beide kennen eine Menge Leute, die 2 Gehirnhälften haben. Meistens ist sie genauso groß, die andere Seite, wie die andere. Und wenn du beide zum Einsatz bringst, hast du ja auf jeden Fall mal doppelt so viele Möglichkeiten, mindestens. Ja. Ne? Ist aber gar nicht so. Lassen wir nicht mehr zu.
Wie grenzt sich denn jetzt, um einfach nochmal so ein bisschen für die Kognitiven unter unseren Hörerinnen und Hörern, wie grenzt sich denn jetzt das, was du beschreibst als Purpose, zu so Sachen wie Reason Why oder Mission, Vision, Abt, alles das, was wir unter Leitbilddiskussion ja auch erarbeiten? Ist da nach deinem Verständnis ein Unterschied oder gibt es da Überschneidungen? Wie stehen die zueinander?
Ja, es gibt einen Unterschied. Und es gibt eine Beziehung. Beides. Mhm. Also die Mutter aller Antworten ist die Frage, wofür? Mit dem Sinn fängt alles an. Deshalb steht er oben. Das ist aber, wie besprochen, der innere Antrieb. Der ist in mir. Das ist ein bisschen diffus. Ist nicht so leicht nach außen zu bringen. Insofern braucht es die Vision. Das ist das äußere Bild, das alle sehen können. Und die Frage, was für ein Unternehmen werden wir eigentlich? Und wenn du das hast, dann musst du da irgendwie hinkommen. Das sind die Missionen. Wie genau machen wir das jetzt? Und nach den Missionen, die sind noch so ein bisschen auf strategischer Ebene, kommen dann die konkreten Umsetzungen. Also wie genau? Das sind dann die Initiativen oder was auch immer.
Die Maßnahmen, die strategischen
Und manchmal Schritte. Hast, genau, manchmal hast du auch Best Cases, ne? Dann wie am besten, kannst du das auch noch drunter schieben. Aber dann führt das vom Purpose über das Zielbild, über die einzelnen Maßnahmen bis in die tiefe Konkretisierung. Und das darf man auch nicht durcheinander bringen. Und insofern hat man dahinter auch ein bisschen eine Zeitschleife. Also ein Purpose hält schon ziemlich lange, manchmal ein Leben lang, manchmal auch 10 Jahre, aber lange. Eine Vision ist kürzer. Kann auch schon mal ein Jahr halten, ne? So oder 10 Jahre oder was auch immer. Und noch viel kürzer sind die Missionen, weil das sind ja immer nur Schritte auf dem Weg.
Ich habe hier bei Good Work die Hörerinnen und Hörer, die öfter mal einschalten, werden das sicherlich schon mal gehört haben, ja auch von den 5 Prinzipien gesprochen, die ich mal destilliert habe aus den ersten Gesprächen hier. Und das 5. Prinzip heißt Denken in Möglichkeiten. Das wiederum ist auch, dahinter verbirgt sich wie so eine Art kleine innere Logik. Und ich habe dann den Purpose sozusagen als letzten Schritt beschrieben. Da gibt es dann oft auch so ein bisschen inneren Widerstand, weil viele sagen, Quatsch, damit musst du doch anfangen. Jetzt gucke ich mal auf Gründer, GründerInnen, die jetzt etwas vorantreiben wollen. Wenn die sich jetzt gleich mit der schwierigsten Aufgabe auseinandersetzen und erst dann ins Tun kommen, wenn sie wirklich ganz lupenrein und glasklar ihren Purpose definiert haben, ich würde sagen, dann warten wir doch ganz schön lange auf die ein oder andere Gründung. Was ist dein Blick da auch wieder Simon Sinek? Ist es immer das allererste, auch wenn es vielleicht das größte, wichtigste, übergeordneteste ist, womit ich anfangen muss mit dem Purpose? Was würdest du dazu sagen?
Ja, ich glaube, dein Anspruch ist zu hoch, weil du denkst, Purpose ist ein ausformulierter, ganz klarer Satz. Wenn wir sagen, Purpose ist ein Bedürfnis in der Welt und das muss da sein, sonst würde ich dir sagen, Jule, mach dich nicht selbstständig. Wenn du das nicht detektieren kannst, don't do it. Und das Zweite, was du wissen solltest, vielleicht, wenn du es noch nicht klar artikulieren könntest, ist zu sagen, was ist wichtig für mich? Und weißt du, damit hast du zumindest mal eine Richtung und dann können wir immer noch gucken, weißt du, wie geht der Weg ganz genau? Und das formt sich auch auf dem Weg. Da hast
ganz,
du hundertprozentig
genau.
recht.
Ja, ja. 100%. Aber das fand ich jetzt auch nochmal diesen Punkt zu sagen, da muss doch nicht der perfekte Satz stehen, sondern einfach zu sagen, gibt es ein Bedürfnis, was größer ist als einfach nur eine simple, plumpe Dienstleistung, ein Produkt. Ich differenziere da auch immer gern mal nach Bedarf und Bedürfnis, weil der Bedarf nach etwas, den gibt es ja erst, wenn es schon ein entsprechendes Produkt gibt. Gut. Dann kann ich sagen, das Bedürfnis, was dahinter ist, das ist ja viel größer und auch viel universeller. Und bevor wir jetzt mal zu eurem Prozess kommen, wie ihr denn konkret vorgeht mit Human Unlimited, ich erlebe das gerade so, also dass das Thema Purpose gerade vielleicht auch jüngere Generationen oder vielleicht ist es auch einfach ein Zeitgeist jenseits von diesem Purpose-Washing, den wir ja jetzt ja schon in eine gewisse Ecke gestellt haben, ein echtes Bedürfnis auch ist, das Bedürfnis nach dem Bedürfnis. Also ich möchte für ein Unternehmen arbeiten, was mir irgendwie klar machen kann, logisch, stringent oder nicht nur logisch, auch überzeugend, dass sie für etwas einstehen, was größer ist als einfach nur irgendeine schnöde Dienstleistung, ein Produkt. Du nickst ganz eifrig und ich erlebe es dann sehr oft, dass es dann halt sehr schnell auf so Aspekte geht wie natürlich unseren Klimawandel zu bearbeiten. Würdest du sagen, es ist ein Zeitgeist, dass das vielleicht auch wieder verschwinden wird? Oder haben wir da eine Büchse der Pandora aufgemacht, die auch nicht mehr zugeht mit dem Thema Purpose?
Also zumindest mal für lange Zeit haben wir diese Dose aufgemacht. Warum? Weil wenn ich mein Leben als sinnlos empfinde, dann wird's mühsam. Jetzt gibt so viele Themen und Bedürfnisse da draußen in der Welt, die angepackt und gelöst werden müssen. Und ich mache 80 Jahre meines Lebens gar nichts und leiste zu keinem dieser Themen irgendeinen Beitrag. Da kann ich mir selbst gar nicht mehr in den Spiegel angucken. Weißt du, was ich meine?
So. Ja, absolut.
Also, und die Themen werden eher größer und dringlicher. Insofern finde ich, ist das ein guter und ein völlig nachfühlbarer Prozess sogar. Und ich glaube, was wir unbedingt aufbrechen müssen, wir haben auch im Schulsystem, das ist ähnlich optimiert wie das Produktionssystem, den jungen Talenten Nummer 1 das Gespür für sich selbst nie beigebracht. Also sie machen alle Abi und studieren BWL mit dem Hauptargument, ich weiß nicht, was ich machen soll, damit kann ich immer noch alles machen. Mhm. Aber die, ne, die wissen gar nicht, was sie interessiert, was sie berührt, in welche Richtung es gehen könnte. Damit fängt es an. Und das Zweite ist, dass sie natürlich auch wirklich einen Impact machen könnten. Also wir haben ja, ist jetzt ein bisschen untergegangen, ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten, aber du hast ja gesehen, was die kleine Greta mit 15 Jahren mit einem Pappschild auf einmal bewegen konnte, wenn es so Kristallisierungspunkte gibt. Und irgendwie hat man das Gefühl verloren, ich selber kann was bewegen in der Welt. Ich fühle mich ausgeliefert, weil die Probleme so riesig sind und die Wolken so dunkel und so. Und insofern wird das immer bedeutsamer. Ich glaube, dass Corona und die Kriege, die jetzt draußen sind, dazu geführt haben, dass wir mittlerweile über 1 Milliarde Menschen haben, die Angstzustände haben und depressiv sind, weil sie sich überfordert fühlen und weil sie keine Chance haben, sich selbst einzubringen. Selbstwirksamkeit ist ein wichtiges Wort und das kann ruhig im Kleinen anfangen. Der Unterschied, glaube ich, im Denken, den man den jungen Generationen beibringen sollte, ist nicht zu denken, was will ich werden? Zahnarzt, Jurist, such dir irgendwas aus, weil das starre Bilder sind. Sondern wenn du denkst, was möchte ich eigentlich machen? Da kannst du kreuz und quer über Industrien und Tätigkeiten gehen, aber dieser rote Faden, was mache ich eigentlich? Mit Menschen, mit Tieren, mit Umwelt, mit such dir irgendwas aus, Essen, ziemlich variabel spielen und hast viel mehr Bewegungsraum im Laufe eines Lebens.
Das ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Perspektive. Ich habe nochmal eine Frage zurück und dann kommen wir wirklich mal zu eurem Prozess. Nämlich, jetzt gibt's ja eine Verwicklung, die mir so ins Auge fällt. Nehmen wir mal einen Automobilhersteller, ja, der sagt, okay, wir müssen jetzt auch mal was hier mit Purpose machen. Jetzt ist sein Geschäftsmodell, sind wir ehrlich, nicht unbedingt dafür geeignet oder hat zumindest Teile, sagen wir mal so, ja, hat zumindest Teile, die einem positiven Impact in der Gesellschaft entgegenstehen. Ja? Stichwort Verbrenner und so weiter. Wir brauchen die Büchse jetzt inhaltlich nicht aufmachen. Ich glaube, ist sofort sonnenklar, wovon wir reden. Jetzt kriegen wir vielleicht einen Dreh hin, dann Purpose zu definieren. Wir unterstützen Menschen darin, mobil zu sein, die Welt zu erkunden, was auch immer. Wir könnten das übrigens jetzt auch für das Fliegen genauso übersetzen. Und dann kommen die schon auf so einen Twist, die Unternehmen, um zu sagen, guck mal, das ist unser Purpose und wir machen das ja jetzt auch alles viel verträglicher mit der Umwelt, viel klimaneutraler und dann könnte das ja dazu führen, dass sie noch mehr verkaufen, produzieren, was aber im Kern eigentlich diesem Impact total entgegensteht. Wie geht ihr mit sowas um? Also da spannt sich ja unter Umständen so eine kleine Paradoxiefalle auf, wenn wir Unternehmen, die ein Geschäftsmodell haben, was im Grunde keinen positiven Impact hat, da auf diese Spur helfen wollen. Also sind wir ja schon ein bisschen mit einem Fuß wieder drin in dieser Purpose-Washing-Falle.
Ja, ne? Ja, das ist, glaube ich, weil deine Ansprüche wieder so hoch sind. Alles muss perfekt und 100% sein. Das würde ich mir auch wünschen.
Ich bin schrecklich, Karstek, ich weiß, ja.
Auf dem Weg dahin gibt es vielleicht noch ein paar Zwischenschritte. Also Nummer eins, Denkmodell ist, der größte Vertrag der Menschheitsgeschichte, der jemals geschlossen wurde, waren die 17 UN-Ziele für nachhaltige Menschheitsentwicklung. Wenn du mit deinem Unternehmen keinen Beitrag zu irgendeinem der Ziele leistest, hast du keine Berechtigung in der Welt. Wenn du 2 Ziele bedienst, aber 15 nicht, ja, okay, du kannst nicht alle 17, das ist absurd, weißt du, so. Mhm. Und dann hast du aber zumindest schon mal eine gesellschaftliche Verankerung, weil du sagst, dazu leisten wir einen Beitrag für alle. Das ist auch wichtig, diese Wahrnehmung und die Dokumentation des Beitrags. Der zweite Schritt ist dann, wie können wir Technologien, Arbeitsweisen, was auch immer weiterentwickeln, dass der negative Impact, von dem du redest, abnimmt. Also unser großes Ziel als Mercedes ist, wir möchten das Beamen erfinden. Wir glauben, Menschen zu bewegen, hilft, dass die Welt und die Gesellschaft sich bewegen und wir uns weiter drehen können. So, daran glauben wir. Muss das 4 Räder haben und einen Auspuff, glauben wir nicht.
Mhm. So. Genau.
Ne? Aber weißt du, es würde trotzdem deinen Blick öffnen auf das, was wirklich wichtig ist für die Menschheit und wie wir einen Beitrag dazu leisten können.
Das gefällt mir total gut, auch zu sagen, ich kann mir jetzt mal die 17 Ziele vornehmen und mal gucken, wie so eine Art Landkarte, wie sind wir denn da aufgestellt als Unternehmen? Ja, genau. Ja, gibt es vielleicht auch ein Suchfeld, wo wir sagen, wenn wir uns mal ehrlich machen an der Stelle, da können wir nachweislich authentisch auch einen Beitrag leisten. Dort eher weniger. Dort sollten wir vielleicht bemüht sein, eher weniger schädlich unterwegs zu sein. Es sei denn, wir sind da bereit dazu, uns von unserem angestammten Geschäftsmodell komplett zu verabschieden.
Ja, und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, Jule. Das eine ist, was ist der Kern unseres Geschäftsmodells? Mhm. Und das andere ist die Art und Weise, wie wir es tun.
Wie wir es tun.
Diversity ist ein wichtiges Thema, aber ist möglicherweise nicht der Grund, warum Mercedes gegründet wurde. Weißt du? So. Aber du öffnest den Blick für positive Nebenwirkungen. Ein Beispiel, Stepstone haben wir hier. Ne? So, also da bringen Leute in Arbeit. Wie funktioniert das? Du brauchst jetzt einen Assistenten. Stepstone guckt, haben wir jemanden, der zu dir passen würde. Eigentlich haben sie gedacht, sie sind wie so ein Karteikartensystem. Was fällt aber auf? Gesellschaften, die keinen funktionierenden Arbeitsmarkt haben, denen geht's nicht gut. Die entwickeln sich nicht, die sind unglücklich, die werden krank. kann die Agentur für Arbeit das leisten? We don't know. Die kennen die Jobs der Zukunft gar nicht, die können die Persönlichkeit gar nicht mit einkalkulieren. Stepstone kann das. Also das ist der eine Teil. Der andere Teil, UN-Ziel Nummer 3, Gesundheit und Wellbeing. Wenn die Menschen den richtigen Job haben und sich wohlfühlen, nicht nur, weil sie auch ein Ingenieur sind, sondern weil das Umfeld auch zu ihnen passt, zur Persönlichkeit, dann geht's denen besser. Dann werden sie weniger krank. Also ist es eine Kernaufgabe von Stepstone, dafür zu sorgen, dass sie einen Beitrag leisten zu Gesundheit und Wellbeing der Gesellschaft. Kommt man sonst gar nicht so leicht drauf.
Und ich finde, das ist ja auch tatsächlich eine gesellschaftliche Aufgabe. Und da sind wir Deutschen, würde ich sagen, ja so semi-gut unterwegs. Ich erinnere mich, dass ich in Kopenhagen war und da war 2018 oder was. Und dann bist du durch die Innenstadt gegangen und die wollen ja nachhaltigste Großstadt Europas werden. Ich glaube, das sind sie auch echt auf einem guten Weg. Und du siehst dort überall die SDGs auch wirklich bildlich visuell verankert. Und wenn du 100-mal daran vorbeigehst, auch wenn du dich nicht wirklich im Kern politisch wahnsinnig interessierst und informierst, dann musst du schon sehr blind sein, wenn du sagst, diese bunten Rädchen da, das habe ich noch nie gesehen. Also das kann dir gar nicht passieren. Und fand ich so ein eindrucksvolles Erleben. Also wenn das für uns mal eine Steuerungsgröße ist.
Ja. Und es hilft auch Unternehmen. Also du kannst mit Unternehmen alles diskutieren, die sind immer mit dem Rücken an der Wand. Wie viele Sorten von Toiletten brauchen wir hier? Ja, für Männer und Frauen. Und jetzt also such dir irgendwas aus. Ne? Und immer bist du in einer Rechtfertigungspflicht. Wenn du sagst, pass auf, das ist aber der Kern vom Kern. Darüber müssen wir uns einig sein. Darüber dürfen wir uns nicht streiten. Dann wird das aber einmal hilfreich als Unternehmenslenker, um zu sagen, lass uns nicht verzetteln mit allen anderen Nebensächlichkeiten, die auch wichtig sind, aber nicht lebenswichtig für uns. Und es macht es auch einforderbar für Mitarbeiter. Also beim Handelsblatt, als ich da hinkam, da war ja die Aufgabe, wir erzählen nicht mehr, was wir machen, Deutschlands führende Finanz- und Wirtschaftszeitung, sondern wofür. Und der Gedanke war, es wäre mal gut, wenn es in Deutschland mehr wirtschaftlichen Sachverstand gäbe. In Berlin, in der SPD, in der Medienbranche, in der Autobranche, such dir irgendwas aus. Unsere Aufgabe ist doch, das zu verbreiten, damit die Entscheidungen besser werden. Das ist mal gut für alle. So, irgendwann hatten wir es auch kommuniziert. Kluge Redakteure, rhetorisch sehr gewandt. Irgendwann kam einer und sagte, Frank, jetzt habe ich es auch kapiert hier, Verbreitung wirtschaftlichen Sachverstand. Ich sag dir mal drei Worte. Rotwein, Zigarren, Rollkoffer. Unser Shop, der Handelsblatt-Shop. Passt nicht rein. War nicht, also war profitabel, jetzt auch nicht so groß. Dann würdest du sagen, okay, ich verstehe das. Ist nicht unsere Idee, wir stoppen das. Und das macht tierische Glaubwürdigkeitssprünge, um zu sagen, es ist nicht nur Monetarisierung von allem Möglichen, sondern wenn das keinen Beitrag leistet für die Aufgabe, die wir hier am Start sind, möglicherweise sollten wir uns damit verabschieden, selbst wenn es in irgendeiner Form noch ertragreich ist.
Fliegt raus. Ja, und jetzt spätestens, lieber Frank, vielleicht mal so in ein paar ganz kurzen Beschreibungen. Wie gehst du denn jetzt ganz konkret vor mit deinem Unternehmen, wenn ihr in eine Organisation reinkommt? Ich habe gelernt, die kommen eher aus dem Schmerz, nicht aus dem großen Ziel, wie üblich. Ja, das kennen wir.
Ja.
Und sagen, also sei es Diät, sei es Purpose, wir fangen erst dann an, aktiv zu werden, wenn es doof ist. Ja,
ja.
Und genau. Und die sagen, lieber Herr Doppheide, helfen Sie uns bitte. Wer kommt und wer kommt idealerweise zu dir, zu euch und sagt, wir möchten das Thema verstehen, durchdringen und auch angehen?
Also wir arbeiten ja nur, wenn die Person an der Spitze das unterschreibt und zu ihrem Projekt macht.
Aha, schon mal erstes. Also kein Grass Root, also kein Graswurzelinitiative.
Nee.
Weil, Doppelpunkt?
Der Weg ist anders, aber also die, es muss von der Spitze ausgehen, um zu sagen, wir müssen das haben. Manchmal hast du einen Türöffner in der Organisation, ne, der das so ein bisschen wegbereiten muss, aber die Person ganz oben muss es zu ihrem Thema machen. Sonst wird's nichts und wir fangen nicht an zu arbeiten. Dann sagen die, okay, wir müssen uns damit beschäftigen und sie sagen, wir haben schon 1000 Dinge gemacht. Wir haben Werte, wir haben Strategie, wir haben Visionen definiert, also fängst nie von null an. Mhm. Und sie sagen auch, wir möchten nicht nur einen Design Thinking Workshop. Wir haben 1000 Themen auf dem Schiss, jetzt nicht nochmal anfangen.
Nicht nochmal Workshop.
Ja. So, also, und darauf ist das System, also unser Vorgehen gebaut. Wir haben ein minimalinvasives Vorgehen. Wir haben 4 Termine, 90 Minuten, meistens virtuell, einmal auch vor Ort. Ein Team von 12, 13, 14 unterschiedlichsten Leuten, so dass du die Gesamtperspektive des Unternehmens am Tisch hast. Da ist die Geschäftsführung, da ist der Vertrieb, da ist Personal, da ist Kommunikation, da ist Kundenbetreuung, da ist Callcenter, ne, irgendwie sowas, jung und alt. Und die gehen mit uns unterschiedliche Stationen ab. Die einfachste Station ist der erste Schritt, die DNA. Wie fing das eigentlich an mit euch, die Unternehmensgeschichte? Wann lauft ihr zur Hochform auf? Was sind so Best Cases, die man sich immer noch erzählt? Und. Was sind wir wirklich? So, da musst du fast ein Ausschlusskriterium machen, um zu sagen, wir müssen sicherstellen, ihr redet euch das nicht schön, sondern wir nehmen nur das raus, was wir so oft gehört haben und ihr sagt, das glaubt jeder, selbst die Zyniker im Unternehmen. Da so das Fundament, um anzufangen, das ist die DNA. Und wir sind nicht in Versuchung, was überzustülpen, was ihr nicht seid. Der zweite Schritt ist schon mal wichtiger, das ist die Future Beliefs. Keiner weiß, wie die Zukunft wird. Sehen wir denn alle dieselbe? Nein. Also ja, Finance sieht es immer anders als HR. Die sehen es immer anders als Vertrieb. Weißt du, ein bisschen Optikerarbeit, um zu sagen, komm, lass uns mal einschwingen. Wo ist denn der Wettbewerb? Womit verdienen wir denn Geld? Wie sind denn die Kunden? Und so weiter. Wir stellen in dieser Phase dann sicher, dass wir den Blick weit genug machen. Üblicherweise vergessen Unternehmen immer drüber nachzudenken, verändern sich die Menschen.
Ja. Die Moving Targets, ja? Also sie gehen immer davon aus, der Rest bleibt.
Ceteris
paribus, ja.
Total. Also die haben einen guten Blick auf den Wettbewerb schon, die haben einen guten Blick auf sich selbst und auf Technologie auch, aber Menschen in 10 Jahren sind anders als heute. Das haben sie nicht auf dem Schirm. Also manchmal bringst du einen Soziologen, Psychologen oder was immer dir auffällt, ne? So mit dazu. Also all das, was du gehört hast in diesen beiden Terminen, der wenigen Leute für einen 80.000 Konzern, Mann-Konzern, verdichtest du zum Kern vom Kern. Das ist schon mal wichtig. Also Renier, nicht Information, sondern Interesse. Dann musst du einmal die Resonanz überprüfen, trifft das wirklich? Ne? So Nachhalt in der Welt, sind wir sicher? Manchmal verprobst du das mit Generation X oder was auch immer, sehen die nachfolgenden Generationen das so wie wir heute? Hm? Und dann kommt wichtig, es in das Narrativ zu packen. Also, was ist die Geschichte unseres Unternehmens? Wer sind wir? Wofür sind wir am Start? Was wollen wir werden? Ne? Wie kommen wir dahin? Und. Darüber, wo wir ein bisschen gesprochen haben. Aber als ein sensibel, bisschen prosaisch, poetisch formulierter Text.
Hm. Das muss ja auch trotzdem glaubwürdig sein.
Das muss glaubwürdig sein. Aber du kommst ganz anders in die Geschichte rein. Also, ich gebe dir ein Beispiel, Stepstone. Da fängt der Satz oder das Company Statement an mit Can a job change the world? We know it can. Weißt du? Und dann fängst du an, warum macht das eigentlich? Was macht das mit den Menschen? Was mit der Gesellschaft? Weißt du? So, und
okay.
Du bist vom ersten Moment ganz anders, ein bisschen erzählerischer in dem Thema, was sind wir? Und das formt sich dann, das ist aber alles bei uns. Also was ist der Kern? Wie ist das Narrativ? Die haben dann einfach immer kurze Meetings, um zu sagen, mein Senf dazu, das finde ich aber nicht so gut. Und das verdichtet sich in einen Purpose-Satz. Das ist kein Claim, sondern der muss ja immer irgendwo hinführen. Was machen wir für was genau? Also bei Renier, we create interest in the world around you and beyond, ne, to keep society together, sowas. Und wenn die das haben, hast du viel geschafft. Und dann ist das praktisch so Paket 1. Und Paket 2 ist, was machen wir jetzt damit? Wir holen mal die Führungskräfte rein, um zu sagen, was würde das eigentlich bedeuten für den HR-Bereich, für die Kommunikation, für die Produktentwicklung? Und wenn das zu nichts führt, dann weiß man, vielleicht müssen wir nochmal irgendwie daran feilen, die können nicht arbeiten. Ne?
Mhm. Ist er, wenn du das so beschreibst, neutral betrachtet, ein relativer Top-Down-Prozess.
Ja.
Und zwei Sachen, wie du sagst, also ich meine, es ist eine enorme intellektuelle Leistung, die ihr da vollziehen müsst. Inwieweit hängen sich dann die Kunden so ein bisschen auch wirklich in ihre Kundenrolle zurück und lassen sich dann von euch die Welt erklären? Ist da nicht auch eine Gefahr drin, dass man sagt, ja, das hört sich gut an, stimmt, das nehmen wir. Und wir wissen ja alle, das etwas windschief aufgebaute IKEA-Regal verknüpft sich anders mit dem eigenen Erleben als möglicherweise ein teures Designregal, was ich einfach so fix und fertig hingestellt bekomme. Ja. Mhm. Also will heißen, je weniger die Menschen im Unternehmen beteiligt sind an der Entstehung eines solchen Purpose-Satzes, ist da nicht auch die Gefahr, dass sie ihn weniger zu ihrem eigenen Satz machen?
Nein, genau andersrum. Das begeht mit mir ganz, ganz oft, Jule. Und es ist falsch. Und mein persönliches Erleben, warum es so nicht funktioniert und warum wir glauben, dass unser Mechanismus besser funktioniert, ist, ich bin kreativer. Ich war mal ein junger Mann. Ich habe mal Werbung für einen Parfümhersteller gemacht. Der wollte ein neues Parfüm für junge Männer entwickeln. Und dann hat gesagt, jetzt habe ich sie schon mal hier. Doch beide, kommen Sie mal mit in den Nebenraum. Und dann hatte er, Jule, ich weiß nicht, 40 weiße Flakons mit einer Nummer und so Stäbchen drin. Dann hat gesagt, riechen Sie doch mal. Und dann riechst du das erste und denkst, oh, das ist aber frisch, das riecht nach Zitrone, Orange, ganz lecker. Riechst du das zweite und da fehlen dir schon die Vokabeln. Und dann das dritte, du kannst dich nicht artikulieren. Du kannst es gar nicht bewerten, weißt du, weil du das Material, die Werkzeuge dazu nicht hast. So ist das mit Menschen auch. Also ne, die Kommunikation, die Sensibilität, die Kreativität, die Ätherik, um ein Unternehmensgeist, dieses flüchtige Wesen aus den Niederungen des Unternehmens nach oben zu fördern, das Muster zu entdecken, zu formulieren, zu visualisieren, kommunizierbar zu machen, das ist eine eigene Disziplin. Du musst es den Menschen zwischendurch mal zum Verproben geben.
Mhm. Ob sie damit, klar, passt der Anzug.
Ob das überhaupt irgendwas auslöst, ob das gut riecht, ob sie darauf reagieren, was auch immer, dann justierst du es schon mal. Und du involvierst sie, bevor du es launchst, um zu sagen, das ist es jetzt. Und zwar jetzt erstmal nicht mit allen, aber mit Verprobung. Mhm. So, und dann gibst du den Menschen das, aber sie haben ja ihre Ideen zu sagen, was machen wir damit? Und
das ist und die dann Übersetzung. Bringen sie es zu leben.
Das ist die Übersetzung. Und das ist der Moment, wenn sie es zu ihrem eigenen machen. Und wenn dann, und das ist der wichtige Teil, der auch danach noch kommt, die Signature Stories kommen. Um zu sagen, jetzt haben wir den Purpose und ich muss euch mal erzählen, was die Jule damit gemacht hat. Sensationelle Geschichte. Der CEO packt das in den Newsletter oder was auch immer. Alle sehen dich und nächste Woche sehen sie deinen Kollegen. Übernächste Woche sehen sie den Fuhrparkleiter. Weißt du, dann fängt es auf einmal an, so wie Bildpunkte, dass das Bild immer klarer wird. Und das muss nicht im ersten Tag funktionieren. Weißt du, es muss einfach nur sagen, wir machen uns auf den Weg und es wird immer klarer, immer fühlbarer. Unspürbarer, wie sind wir und wie sind wir auch nicht.
Es wird immer prägnanter, schärfer, genau, klarer, deutlicher. Genau. Und was du jetzt so, ich gehe nochmal eine Ebene höher, was du so eben beschrieben hast vom Prozess her, wir unterscheiden ja immer zwischen divergenten und konvergenten Denken, also divergenten Denken, das in die Breite geht, also eine Vielzahl an Möglichkeiten aufmacht und Konvergenz ja genau das Entgegengesetzte. Und wenn es darum geht, das Wesentliche zu bestimmen, brauche ich ja die Fähigkeit zu konvergieren, also wirklich zu kondensieren. Ich muss mich verabschieden, ich muss Entscheidungen treffen. Also eher etwas Analytisches. Würdest du sagen, das, was ihr leistet, diese gedankliche Leistung, ist das eher getragen von einer starken Kreativität?
Ja.
Die wäre ja eher divergent oder eher von einer starken analytischen Fähigkeit?
Nee, pass auf. Also es ist kein logischer Prozess. Es gibt Wettbewerber, die machen das mit Excel-Tabellen. Die sagen, pass auf, good work, we excel, we involve, we unleash, we kreuz nochmal an, was ihnen gut gefällt. Okay, we unleash, nehmen wir das, weißt du? Und dann, wo du genau sagst, genau so ist es nie, nie. Also es ist nicht analytisch. Es ist aber schon Sortieren von Dingen, die sind wichtig und die sind nicht wichtig. Und hier ist ein Muster und das müssen wir unbedingt behalten, so. Das, also wieso filtern, weißt du, wo du sagst, wieso bei Gold waschen, irgendwelche Körnchen, die musst du rausfiltern. Und dann ist es nicht kreativ im Sinne von, ich denke mir was aus, sondern ich inszeniere es, weißt du, wie so ein Schauspiel, um zu sagen, ah, pass auf, die Art und Weise, wie Faust heute aufgeführt wird, dass 25-Jährige freiwillig gleich ins Schauspielhaus gehen, braucht was, braucht anderes Licht, braucht eine andere Persönlichkeit, weißt du, so und so weiter. Und das ist die kreative Leistung, diese Feinsinnigkeit, es erzählen, greifbar, spürbar, weitervermittelbar irgendwie aufzubereiten, dass Leute denken, Nummer eins, es ist richtig, es ist wahrhaftig, so sind wir. Nummer zwei, es fühlt sich auch gut an. Und Nummer drei, ich will mitmachen. Und die müssen den Satz nicht, ja, die müssen den Satz nicht auswendig lernen. Das ist kein Claim, sondern die müssen sagen, ich verstehe den Gedanken. Okay, it's interest in the world and beyond. Da kann ich einen Beitrag zu leisten.
Ich sehe noch was anderes, was an Fähigkeiten es braucht. Und das ist eine hohe Qualität, nämlich des vernetzten Denkens, also des Mustererkennens. Und das ist sehr interessant, wenn man über diese Gabe verfügt, dass man eine Sprache spricht, die die anderen Menschen nicht sprechen können und dass man Dinge sieht, die andere nicht erkennen können. Und es ist verdammt schwer, wenn man das selbst so sieht, sagt, ja, das hängt mit dem zusammen und das mit dem. Und die gucken einen an, sagen, wovon redet sie jetzt oder wovon redet er jetzt? Was sieht er denn da? Ja. Also eben nicht das Excel-Chart, sondern diese Querbezüge herzustellen. Ist das, du lachst, ist das ein Phänomen, was dir öfter begegnet, dass sie sagen, also doch beide mal ganz im Ernst, woran machen Sie das denn jetzt fest und wie kommen Sie denn jetzt auf diesen Querbezug? Ist das eine Rückmeldung, die dir bekannt vorkommt?
Nein, ich muss aus einem anderen Grund lachen, Jule. Unsere Rückmeldung, pass auf, wir haben einen wirklich großen, großen Kunden, international, 44.000 Menschen, 14 Milliarden Euro Umsatz. Mhm. Das ist der rationalste Chef, den ich jemals gesehen habe. Alles, alles, alles hinterfragt er. Dann hatten wir es endlich. War gar nicht schlimm, also hört sich jetzt so, dann hatten wir es, Punkt. Und dann schrieb er eine Mail und da war ein Wort und da stand Gänsehaut.
Mhm. Wow. Weil,
ja, aber das ist es, Jule. Also wir können automatisch artikulieren, schmeckt mir das oder nicht. Finde ich das schön oder nicht? Hört sich die Musik gut an oder nicht? Das wird dann nicht mehr rationalisiert. Und in dem Moment, wo der Purpose da liegt und erzählt wird, ist die emotionale Reaktion das Wichtige. Das Rationale, welchen Satz da drin ist, ob wir ein Wort in der Geschichte nochmal ändern, easy. Ja, macht gar keinen Unterschied am Ende. Ja, deshalb sind wir da nicht drin. Warum ich lachen musste, ist mein Learning Gray Chairman, Fotograf. Die machen tolle Fotos. Du bist ab und zu mal auf dem Fotoshooting dabei. Der hat die Kamera aufgebaut. Da ist das Licht. Da steht das Model. Du guckst da durch und denkst, das soll es jetzt sein oder was. Er drückt auf den Auslöser und das Bild ist anders.
Ja, Wahnsinn.
Ne? Und ich kann dir nicht erklären, wie funktioniert das? Genau. Was sieht er? Wie bringt er das irgendwie auf das in die Welt? Und so ist es ein bisschen auch. Und manche können das bei Musik, manche können das mit Worten, manche können das malen, manche können das Und unsere Aufgabe ist es, in der Tonalität, in der das Unternehmen redet, da sind manche handfest und manche sind philosophisch und manche sind sortierter, was auch immer, das so zu übersetzen, dass alle denken, ja genau, das ist unsere Geschichte.
Hm. Und dann ist, wie sagen wir Hessen, alles geschwätzt. Brauchst du ganz wenig Spucke. Ja, dann brauchst du ganz wenig Spucke. Das ist dann sofort, kriecht das unter die Haut. Ja. Und jetzt sag uns doch nochmal bitte, weil uns hören viele Menschen zu, die gerne Workshops machen. Und nichts gegen Workshops. Ich mache auch manchmal Workshops. Gar nicht so selten. Früher noch viel mehr als heute. Warum bringt ein Design Thinking Workshop in dem Zusammenhang nichts? Du hast es schon ein bisschen angeteasert. Ich habe das dich irgendwo mal erklären hören und fand das ziemlich cool. Und habe gesagt, da hat er einen Punkt, der Frank.
Also, ich glaube, Menschen haben sich satt geworkshoppt an Design Thinking Workshops.
Schon für den Satz freue ich mich, dass du da warst. So, schöne Grüße aus der Workshop-Heule. Wollte ich immer mal schreiben, das Buch.
Also es gibt diesen Bedarf, noch einen Workshop zu machen, nicht mehr. Das ist das eine. Das zweite ist, die sind sich auch alle viel zu ähnlich. Also wir sind im Raum, wir sitzen im Kreis, da sind die Pinnwände, da sind die Post-its, da sind die Flipcharts, weißt du, da ist das gemalte Bild, da ist die Vorstellungsrunde. Also jeder, obwohl ich nie in diesem Workshop war, könnte sofort nahtlos übernehmen und synchron für dich weitersprechen. Also, weißt du, das ist das Gegenteil von Design Thinking Workshops. Unser Gedanke ist ein Happening im Sinne von, da muss was passieren. Und für uns ist das das Ungesagte, das manchmal nicht Artikulierte, das Sprunghafte und so weiter, das mindestens mal ebenso interessant, ja manchmal das Interessantere. Du kannst dir nicht vorstellen, das sind ja oft Kollegen, die sich lange und gut kennen. Und du sagst, eine Einstiegsrunde, ich will jetzt nicht wissen, wer sie sind und was sie machen, sondern das, wo sie froh sind, dass das bis jetzt nie jemand über sie wusste, weil es ein peinliches Hobby ist oder eine Macke oder was auch immer. Das erzählen die, das ist total unterhaltsam, das gibt einen ganz anderen Blick auf den Menschen und verändert die Temperatur im Raum innerhalb der ersten 5 Minuten. Und auch die Inszenierung des Raums, weißt du, oder wie du das auch virtuell machst, du musst praktisch in die Emotionalität reinkommen, dass sich manche selber erschrecken, was sie sagen, auch in der Diskussion und so, aber das öffnet alles, weißt du, das öffnet die Sichtweise, das öffnet die Tiefe, das öffnet die Erkenntnis und deshalb muss man alles, was so formalhaft ist, glaube ich, brechen, damit die Neugier und die Spielfreude und ne, die Teilnahmenenergie, Teilnehmerenergie da wieder ins Spiel kommen.
Gut, wunderbar, dass du das nochmal mit uns hier ausgeführt hast. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile dran und kommen so langsam mal in Richtung Schlussgerade. Aber eine Frage möchte ich dir gerne nochmal zu deinem Weg stellen, nämlich wann unterwegs ist dir denn dein Purpose klar geworden? Ist natürlich eine gemeine Frage, weil das unterstellt, dass du ihn schon für dich gefunden hast. Ich tue jetzt mal so, als ob.
Ich habe ihn für mich gefunden, weil ich Sorge hatte, wenn ich hier Purpose zu meinem Thema mache und mich einer fragt, ich habe keine Antwort. Sag mal, ein sehr glaubwürdiges Geschäftsmodell. Ja. Fangen Sie mal bei sich an.
Genau, mit Friseur und Frisur und so weiter.
Ja, ja, ja. Ehrlich gesagt, nur im Rückblick. Also pass auf, ich... im Rückblick kann ich es dir erklären. Ich kann dir sagen, was ich in einzelnen Momenten überhaupt nie auf dem Schirm hätte und wo ich nie geplant hätte hinzukommen. Wann immer ich mal einen Vortrag halte und sage, wer von Ihnen ist eigentlich das geworden, was er gedacht hat beim Abi, was er wird? Niemals. Vielleicht einer von 400, die im Saal sitzen. Das Leben ist anders. Wir tun immer so, aber ist es nicht. Also, was hat mich geprägt und wo ist die Linie? Mama hatte 9 Geschwister. Also alle verheiratet. Ich habe 35 Cousins und Cousinen nur von der einen Ecke. Da waren immer viele Menschen. Mit denen bist du verbunden. Die sind natürlich auch schräg und liebenswert. Und irgendwie mag man Menschen. Das ist, glaube ich, ein dicker Treiber. Dann war das Einzige, was ich gut konnte, irgendwie Sport. Deshalb Sporthochschule Köln. Man mag Menschen und trainiert sie, Fähigkeiten, weißt du, besser zu werden, irgendwie zu entdecken, was an Talent eigentlich so schlummert und wie man das weckt. Ja, jetzt wollte ich nicht Sportjournalist werden und in der Schule, ne, war mir auch nicht so, also ging ja nicht, weil Lehrerschwemme war. Dann bist du Werbetexter geworden, weil geht es um Menschen, du musst Menschen berühren, ne, du musst Menschen irgendwie wecken, dass sie das interessant machen, mitwollen wollen und Marken natürlich auch. Und Marken sind eben keine Konstrukte, in meinem Kopf sind das auch menschliche Wesen. Die haben eine Seele, die haben Charakter, weißt du, die haben ein Erscheinungsbild, die haben Herz, die haben eine Tonalität, all das. Also eigentlich ist das, was ich immer ganz gut konnte, das Wecken, ne, und irgendwie zum Blühen bringen, auch bei Marken gewesen. Und jetzt mit dem Handelsblatt dann angefangen zu unternehmen. Das ist für mich die höchste Stufe. Und warum ist das erfüllender als das Handelsblatt? Weil es eben nicht ein Unternehmen ist. Und jetzt haben wir ein paar große schon. Und wenn du zusammenrechnest, wie viele Menschen, Mitarbeiter und Familien und so dann vielleicht dadurch berührt werden, dann kann man sich das schön rechnen und ist ganz beglückt. Also, pass auf, ich habe niemals gesehen, dass ich Werbetexter werden wollte. War gar nicht. Ich habe niemals gesehen, selbst als ich reingelaufen bin zum Verleger, dass ich irgendwie Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblattgruppe werden wollte. Aber ne, er hatte einen guten Grund. Ist das wichtig, was wir tun? Ich glaube schon. Das Handelsblatt Vivo und so weiter gibt, glaube ich schon. Ne, wollen Sie ein Teil davon sein? Ja, glaube ich schon. Weißt du? So. Und ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, mein eigenes Unternehmen zu gründen, wenn ich nicht gesehen hätte, du bist 57, Frank. Dein Vertrag läuft 5 Jahre. Du bist 62. Du endest als Angestellter. Auweia. Now or never. Das ist das Thema, was dich interessiert, Purpose. Du hast dank Handelsblatt einen guten Draht in die Welt der Wirtschaft. Das Thema gewinnt an Fahrt. Wenn dann jetzt. Weißt du, und es war aber nie geplant. Und manchmal war es selbst im Moment, wenn ich in die Tür reingegangen bin, nicht so, dass ich gedacht, ich muss das werden, sondern manchmal wirst du entdeckt. Und dem Zufall muss man im Leben auch eine Chance geben. Dann wird's gut.
Den muss man locken, gell? Der ist ja ein bisschen sperriger gesetzt, der Herr Zufall. Ja.
Ja, aber pass auf, ich bin voll auf deiner Seite. Ich bin aber noch ein bisschen geframed. Ich war diese Woche mehr unterwegs als sonst. Flieger, Bahn, Kopfhörer, Mikro, Telefon. Menschen gucken sich nicht mehr an, die fangen ja kein Gespräch mehr an, die lesen auch kein Buch mehr, weißt du? Also, dass du dem Zufall in deinem Handy begegnest, ist eher unwahrscheinlich.
Ja.
Dass du dem im Flughafen begegnest, vielleicht, wenn du dich drauf einlässt. Weißt du, und insofern auch da werden wir ein bisschen autistischer.
Leider ist das so. Ja. Was vermisst du aus deiner alten Welt?
Also aus der Werbewelt vermisse ich, dass sie untergegangen ist. Diese Großspurigkeit, diese Freude, diese Unglaublichkeit, alles ist denkbar, alles ist machbar, wir stellen die Welt auf den Kopf, weißt du, so, dass du dir ausdenken konntest, was du wolltest und es hat irgendwie funktioniert, auch Marken in die Welt zu bringen, neue, das ist wirklich toll, die Lust an Kreativität und die Wertschätzung an Kreativität in der Welt der Wirtschaft, das war wirklich toll. Bei der Handelsblattgruppe, das sind kluge Menschen. Kommst wirklich mit interessanten Menschen auch in Kontakt, ne? Also die Bundeskanzlerin sieht so öfter und die DAX-Vorstände und so, also irgendwelche Wirtschaftswissenschaftler, Nobelpreisträger, das ist natürlich toll. Da kann man auch Sehnsüchte entwickeln, um zu sagen, diesen Austausch so. Was ist jetzt toll? Ich bin in der Stadt, wo ich gerne bin. Ich kann mit dem Fahrrad hinfahren, ich blicke auf den Rhein. Ich habe die Leute, die handverlesen sind, mit denen man gerne zusammen ist, da. Ich habe das Thema, was mich interessiert, ist da und ich habe wirklich interessante, tolle, nette Kunden, wo es auch Spaß macht, weil sie aus der Parfümindustrie in die Bankindustrie, in die Medienbranche zu springen.
Immer wieder umdenken. Ja.
Und trotzdem sind viele Dinge leicht und übertragbar, ist auch interessant und insofern ist das Leben viel, viel einfacher geworden, weil der Einzige, der jetzt Chaos macht, bin ich. Das hilft schon mal sehr.
Sehr schön. Es ist beschrieben, was du heute hier so von dir gegeben hast, lieber Frank, von sehr großen Gesten und Handlungen und großen Gedanken. Das gefällt mir sehr gut. Und zugleich von Wesentlichkeit. Zwei wichtige Dinge, um wirklich etwas voranzutreiben.
Oh, das freut was ist mich das, aber.
Was ist das Gute daran, ich spiele oft mit dem Wort gut und neu. Was ist das Gute daran, bitte kurze Antwort, wenn wir alle unseren Purpose kennen würden?
Die Welt wird besser, die Menschen werden glücklicher und das Leben wird erfüllter und alle sind gesünder.
Und was ist das Neue daran?
Dass wir schon 2 Millionen Jahre probieren und bis jetzt noch nicht auf die Kette gekriegt haben und eine Menge inklusive unseres Planeten darunter leiden.
Ja.
Das wäre neu, wenn wir es hinkriegen.
Tick-Tack, Frank, wie viel Zeit haben wir zwei noch? Da müssen wir gucken.
Ja, deshalb, ich streng mich an und beeile mich.
Working on it. Lieber Frank, ein wunderbares Gespräch durch die Reise im Land Purpose. Ich habe es sehr genossen, mit dir da durchzureisen, zu fahren, deinen Gedanken zu folgen. Ich hoffe, dir ging es genauso. Und ansonsten wünsche ich dir viele spannende Kunden, Projekte, Themen, wo du wirklich genau das zum Leben erwecken kannst, den Purpose. Ich danke dir.
Liebe Jule, hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank.
Ja, das war's wieder mit einer neuen Folge im Podcast Good Work in unserem Audiosalon. Und ihr wisst ja, 3 Suchscheinwerfer habe ich hier in meinem Audiosalon bei der Auswahl der Gäste. Es geht einmal um das Vordenkertum, also wirklich Expertenwissen. Dann sind es die großen Transformationsgeschichten, die uns ja alle, wenn wir ehrlich sind, in den Bann ziehen. Und, das finde ich genauso wichtig, Berichte aus der Praxis. Ich nenne das Blick in die Werkshalle. Und wenn wir mal so drauf schauen, dann haben wir wahrscheinlich in den meisten Gesprächen hier bei Good Work eine Mischung aus diesen 3 Bubbles. Und wenn euch diese Mischung genau anspricht und wenn ihr sagt, ehrlicherweise, ich würde das so gern in meiner Organisation auch ein bisschen mehr haben, ein bisschen mehr Good Work, dann dürft ihr gern auf mich zukommen. Ob für die Bühne oder vielleicht sogar als Prozessbegleitung. Ich stehe für euch zur Verfügung. Schreibt mir gerne unter info@goodwork-salon.de. Und wenn ihr noch was Gutes tun wollt für den Podcast Good Work, dann hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei Apple. Und um noch einen draufzusetzen, wie wäre es mit einer kleinen Rezension? So, genug der Aufforderung für heute. Frisch ans Werk. Auf für ganz viel Good Work. Und passt gut auf euch auf. Eure Julia Jankowski.